Klar denken, mental stark sein, Neues wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven.
Was braucht es eigentlich, damit Menschen gerne zur Arbeit kommen und dort auch gesund bleiben? In vielen Organisationen taucht dafür ein Begriff immer häufiger auf: Feel-Good-Management.
Was steckt wirklich dahinter? Ist es Kicker, Ostkorb oder Yoga in der Mittagspause? Oder geht es um deutlich mehr wie Haltung, Beziehung, Kultur und Verantwortung?
Genau darüber sprechen wir heute. Unser Gast ist Anja.
Sie arbeitet als Feel-Good-Managerin und verbindet diesen Ansatz eng mit der positiven Psychologie.
Wir kennen Anja aus gemeinsamen Ausbildungen bei der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie und schätzen ihren klaren, reflektierten Blick auf Organisationen und Menschen sehr.
Gemeinsam wollen wir heute erkunden, wie Feel-Good-Management jenseits von Klischee wirkt, welche Rolle positive Psychologie dabei spielt und warum echtes Wohlbefinden im Arbeitskontext ein strategischer Erfolgsfaktor ist. Schön, dass du da bist, Anja.
Hallo. Danke für die Einladung, ihr beiden. Ich freue mich sehr, mit euch heute diese Podcast-Folge aufzunehmen.
Wir freuen uns auch sehr.
Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben diese Folge schon vor ein paar Monaten geplant und auf einmal ist es soweit. Umso schöner, dass das eben jetzt schon passiert und dass wir on air gehen mit Feel-Good-Managerin Anja.
Ja, und da ist ja schon meine erste Frage. Liebe Anja, kannst du uns mal erklären, was Feel-Good-Management überhaupt ist?
Feel-Good-Management ist eine strategische Kulturgestaltung in Unternehmen. Feel-Good-Management stellt, um es ganz einfach zu erklären, die Hauptfrage: Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Und das kann ganz viel umfassen. Also ein Feel-Good-Manager ist eine Schnittstellenposition, bestenfalls direkt neben oder unter der Geschäftsführung und unterstützt die Geschäftsführung dabei, dass die Mitarbeitenden gut arbeiten können, dass sie gesund sind, dass sie kreativ und produktiv sind. Natürlich eine ganze Menge dazu. Also erstens einmal habe ich alle Arbeitsmittel zum Arbeiten, habe ich aber auch den nötigen Austausch, nötigen Prozesse, um ordentlich arbeiten zu können, und habe ich natürlich vor allen Dingen auch Spaß bei der Arbeit.
Also du als Feel-Good-Managerin darfst du auch dich gut fühlen bei der Arbeit, oder?
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Sonst kann man diesen Job nicht ausführen, weil du sollst ja auch ein bisschen Vorbild sein. Wenn du dich nicht gut fühlst, wie kannst du dafür sorgen, dass sich andere Menschen gut fühlen?
Das leuchtet mir sofort ein.
Und bei mir klingt das nach sehr viel Verantwortung.
Ich glaube, Verantwortung nicht im Sinne von disziplinarischer Verantwortung, sondern es ist eher die Verantwortung für das menschliche Miteinander im Unternehmen. Ich glaube, eins der Hauptziele ist, dass das Feel-Good-Management Menschen im Unternehmen halten soll. Sie sich mit ihrem Unternehmen identifizieren können, dass sie wissen, warum sie zur Arbeit kommen, warum sie die Aufgaben machen, die sie machen, dass sie dabei Spaß haben sollen und dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass die Krankenquote eben so niedrig wie möglich ist und dass die Produktivität im Umkehrschluss eben steigt. Mhm. Und damit ist auch der Unternehmenserfolg eigentlich gesichert.
Das klingt alles sehr ähnlich dem, womit ich mich ja intensiv täglich beschäftige, nämlich betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm. Und da geht es ja auch primär um eine Managementaufgabe. Und darunter findet man dann so gesundheitsförderliche Maßnahmen, die dann bei den Mitarbeitenden direkt wirksam und spürbar werden. Und jetzt interessiert mich natürlich ganz brennend, wie kommt man denn zum Feel-Good-Management?
Fragst du mich jetzt als Person?
Ja.
Oder fragst du im Allgemeinen?
Nein, dich.
Also ich bin da so reingewachsen, würde ich sagen. Komme eigentlich ursprünglich aus der Hotellerie und hatte da das Wohlbefinden von Gästen in meinem Fokus. Durch meine persönliche Familienplanung war ich irgendwann nicht mehr in der Lage, im Hotel am Wochenende in Spätdiensten zu arbeiten und habe mich dann beruflich verändert, bin dann ins Office Management von einem IT-Unternehmen eingestiegen und war da dann 6 Jahre lang am Empfang und im Office Management tätig und war da nicht nur für die Kunden zuständig, sondern eben auch für das Wohl der Mitarbeitenden. 2017 bin ich zu Axel Springer in Berlin gekommen und mein damaliger Chef, der sehr innovativ war, meinte zu mir, Anja, du bist die geborene Feelgood-Managerin. Und ich würde dir gerne den Titel geben, weil ich finde, dass du genau das verkörperst. Und langfristig gesehen möchten wir das, also andersrum angefangen den Satz, Innovation kann man nur fördern, wenn die Leute genug Freiraum haben, wenn sie sich gesehen fühlen, wenn sie sich gehört fühlen, wenn sie genug Zeit haben, um kreativ sein zu können. Genau das habe ich in meiner Rolle damals dann auch vorangetrieben. Also ich habe für Austauschformate gesorgt, habe für auch kleine, schöne Team-Events gesorgt, habe Kreativität und Produktivität gefördert, indem ich die Leute immer wieder zusammengebracht habe. Informell, aber auch formell.
Das klingt sehr schön, Anja. Und auch nach viel Arbeit auch natürlich. Und meine Frage wäre, wann war dieser Moment, wo du erkannt hast, dass du da auch bleiben möchtest, dass das deins ist, was der Chef dir damals im Endeffekt diesen Titel gegeben hat? Wann hast du gemerkt, ja, das resoniert mit mir und das möchte ich machen?
Ich habe das eigentlich sofort gemerkt. Schon immer lag mir das Wohlbefinden von Menschen am Herzen. Ich war schon immer empathisch. Ich habe immer schon Menschen gerne gefragt, was sie für Bedürfnisse haben und habe versucht, die intrinsisch motiviert auch zu erfüllen, ohne dass ich ein Helfersyndrom habe. Aber es lag mir einfach immer am Herzen, dass Menschen sich gut fühlen, egal in welchem Kontext, ob es jetzt Gäste waren, ob es Kunden waren, ob es Kollegen waren, ob es Freunde sind, Familie. Das alles ist so ein bisschen auch meine Bestimmung, mein Sinn im Leben entspricht meinen Signaturstärken. Und ich wusste genau, dass das etwas ist, was ich super gut ausfüllen kann, also diese Rolle. Und ich habe sehr viel Freiraum bekommen. Ich konnte sehr kreativ und frei Projekte entwickeln. Das hat mir auch sehr gefallen.
Jetzt hast du schon ein paar Mal so Begrifflichkeiten benutzt wie Freiräume, Handlungsspielräume, die zum einen du für dich bekommen hast, zum anderen die Menschen brauchen, um sich bei der Arbeit wohlzufühlen und vielleicht sogar langfristig bei dem Unternehmen auch beschäftigt bleiben zu wollen. Jetzt interessiert mich mal, was ist denn so was ganz Typisches für eine vielleicht Maßnahme oder eine grundsätzliche Idee des Feelgood-Managements? Was kann ich mir so ganz praktisch darunter vorstellen, wenn ich jetzt so eine Mitarbeiterin zum Beispiel bin in einem Unternehmen und du als Feelgood-Managerin da aktiv wirst?
Ich kann vielleicht einmal anfangen damit, was Feelgood-Management nicht ist. Es ist nämlich keine Einzelmaßnahme, wie den Obstkorb einmal in der Woche in die Teamräumlichkeiten zu stellen, sondern es ist eher etwas, was langfristig und nachhaltig ist. Es ist sehr viel Kommunikation und das Fördern von Austausch. Und nehmen wir mal das Beispiel eines Onboardings. In meiner Rolle als Feelgood-Managerin war ich so der erste Kontakt von Bewerbern, war auch im Recruiting, also im Bewerbungsprozess mit involviert, habe die Leute dann eben am ersten Tag auch empfangen und habe auch mindestens in den ersten 6 Monaten regelmäßig Termine organisiert zwischen dem neuen Kollegen und dem Team, und damit Gespräche gefördert, wie geht es dir mit uns, wie geht es uns mit dir. Und somit war es praktisch unmöglich, dass man die Probezeit nicht besteht, weil man konnte in den Gesprächen innerhalb der Probezeit immer wieder steuern, was denn gut und was weniger gut läuft.
Aber ich höre da auch raus, dass da schon auch Verantwortung und großer Spielraum eben die Mitarbeitenden selbst haben. Ne, wenn du zum Beispiel sagst, dass das ein Team-Meeting ist, wo Team ist und eine neue Person, das heißt, die Leute, die an der Seite von Team schon präsent sind, die müssen auch Eigenschaften von so viel gut Person in sich haben, damit die andere Person da auch aufgenommen wird. Wie kann ich mir so ein Meeting vorstellen?
Also ich glaube, das Wichtigste im Arbeitskontext ist es, Vertrauen zu schaffen und ein gutes Miteinander zu fördern, damit psychologische Sicherheit entsteht. Und wenn man sich sicher fühlt, dann kommt man auch in das beste Potenzial im Arbeitskontext. Dann wird man auch kreativ, innovativ und produktiv. Und indem man immer und immer wieder Vertrauen schafft und fördert, indem man die Feedback-Kultur zum Beispiel durch kleine, schöne Mittel immer wieder ins Spiel bringt, zum Beispiel Kudoskarten oder ebenso Feedback-Runden, die natürlich die berufliche Entwicklung fördern, aber eben auch den Teamfit auf Prüfstand stellen. Das funktioniert gut.
Also, das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, Vertrauen, gutes Miteinander, psychologische Sicherheit, da hatte ich direkt eine Assoziation zum Perma-Modell, was wir ja alle sehr gut kennen und unsere Hörerinnen und Hörer mittlerweile auch sehr gut kennen sollten, weil wir ständig über das Perma-Modell von Martin Seligman reden. Und damit entsteht für mich zumindest eine absolut logische, fast schon sich aufdrängende Verbindung zur positiven Psychologie. Bist du deswegen zur positiven Psychologie gekommen oder war da ein ganz anderer Hintergrund, wie du dazu gekommen bist? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, das hast du eigentlich schon fast richtig vermutet. Ich bin durch puren Zufall zur positiven Psychologie gekommen. 2021 hat mich ein Mentor in Berlin, mit dem ich durch Feelgood Management sehr eng verbunden bin, auf einen Positive Leadership Kurs aufmerksam gemacht. Und ich bin da relativ naiv reingestolpert und in diesem intensiven Workshop habe ich für mich erkannt, wow, endlich habe ich die wissenschaftliche Grundlage gefunden für meine praktische Arbeit als Feelgood Managerin. Und dieser Funke, der da entfacht wurde, da war ich dann sehr lange am Kämpfen, dass ich dann wirklich anfangen konnte mit der Ausbildung zur positiven Psychologie. Und das war die beste Weiterbildungsinvestition, die ich je getätigt habe.
Können wir, glaube ich, genau so auch unterschreiben. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht versteckte Werbung machen, sondern mal ganz offensive Werbung machen für diese Ausbildung, sowohl zum systemischen Coach als auch zur Trainerin für positive Psychologie, weil du jetzt genau das eigentlich gerade auf den Punkt gebracht hast, was, glaube ich, Marjana und ich auch schon ein paar Mal miteinander im Podcast besprochen haben, dass ja dieser Moment plötzlich entsteht, ne, so wie du es gerade gesagt hast, wow, ich habe endlich die wissenschaftliche Fundierung hinter dem, was ich hier eigentlich jeden Tag mache. Und ich habe im besten Fall sogar auch endlich Menschen kennengelernt, die genauso ticken oder ähnlich ticken wie ich und sich wirklich jeden Tag damit beschäftigen, wie Menschen ja zu einem erfüllten Leben kommen können. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie das denn von deinem damaligen Chef aufgenommen wurde, als du da ankamst und sagtest, also ich habe jetzt die positive Psychologie kennengelernt, will ich machen. Brauchen wir überhaupt auch viel mehr davon?
Mein Chef war auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ich musste aber sehr lange um ihn rumtanzen, ehe ich die finanzielle Unterstützung bekommen habe, um diese Ausbildung starten zu können. Ich habe das mehrfach offensiv gepitcht bei ihm, habe ihm eben auch die Argumente geliefert, was damit für einen Mehrwert ins Unternehmen bringen kann. Und ich selbst habe ihn damals schon als Positiv-Leader angesehen und von daher war es kein, also ich wusste, wenn er gewollt hätte, hätte er sofort gesagt, ah ja, mach ja. Aber es war ja natürlich auch mit einer finanziellen Investition verbunden und deswegen hat es ein bisschen gebraucht. Aber es hat sich gelohnt für beide Seiten.
Hattest du mit deinem Chef dann auch Austausch während dieser Ausbildung? Hast du da zurückgemeldet, quasi, was du alles gemacht hast? Und mich interessiert, wie war so seine Reaktion darauf? Oder was hat er explizit daraus auch gemacht?
Also definitiv habe ich alles Gelernte sofort in Anwendung gebracht in meinem Team. Und das hat er sehr wohlwollend aufgenommen. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass er nicht mehr sehr viel mitbekommen hat von dem, was ich dann in Anwendung gebracht habe, weil er dann das Unternehmen verlassen hat. Nichtsdestotrotz haben meine Kollegen natürlich davon profitiert und das war schön zu sehen. Also ich konnte da schon etwas bewirken.
Und ja, welche Rückmeldungen hast du bekommen von deinen Kollegen?
Ja, unterschiedlichste Art und Weise auf jeden Fall. Also interessant, spannend. Und dass es dafür einen Namen gibt. Ich kannte bisher nur die klassische Psychologie. Und natürlich ist es ganz klar, dass wenn man Welt mit einem zuversichtlichen Mindset sieht, dass man dann auch sich besser fühlt. Manche waren skeptisch. Es gab einen, der hat einmal gesagt, na ja, aber positive Psychologie, ist das nicht dann ein bisschen toxische Positivität? Und den Zahn konnte ich ihnen dann aber auch ziehen, weil es ja nicht darum geht, dass man sich immer gut fühlt, sondern dass es einfach um die richtige Haltung zum Leben geht. Mhm. Und das war dann schon Überzeugungsarbeit, aber das konnte ich eben dann auch gut erklären.
Und gibt es eine Intervention oder auch mehrere Interventionen, die du als besonders kraftvoll in Teams erlebst, die du schon angewendet hast?
Was immer gut ankommt, ist Positive Gossiping. Positive Gossiping ist eine kleine Intervention, wo man, wie der Name schon sagt, lästert. Und normalerweise tendiert der Mensch ja dazu, negativ hinter dem Rücken über andere zu lästern. Und wenn man das aber positiv verpackt und positiv lästert, dann kann das richtig viel Spaß bringen.
Mhm.
Also das kommt immer sehr gut an.
Das kann ich mir vorstellen. Ist in meinen Seminaren auch eine sehr beliebte Übung, wenn ich sie zum Einsatz bringe. Und hat ja noch den positiven Nebeneffekt in einem Team, dass wenn ich mal anfange, positive Dinge über den anderen zu sagen, und am besten ist der andere übrigens da live mit dabei, im Gegensatz zum echten Lästern, da ist man ja immer eher, dass man versucht, sich hinter der nächsten Ecke so ein bisschen zu verstecken, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf die Verbindung der Menschen untereinander. Und würdest du sagen, im Feel-Good-Management ist ja genau das, was du erreichen willst, dass die Leute eine gute Verbindung zueinander haben?
Mhm.
Oder geht es da um noch mehr als nur eine gute Verbindung?
Eine gute Verbindung ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und in meiner Arbeit sind Wertschätzung und Vertrauen, die zwei Hebel, die am meisten bewirken, nicht als Einzelmaßnahme, sondern immer wieder und immer wieder. Und mir fallen jetzt gerade noch zwei andere Dinge ein, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe, die auch immer gut angekommen sind. In der positiven Psychologie gibt es die Ressourcendusche. Ich habe die ein kleines bisschen abgewandelt mit einer Methode aus Management 3.0. Und zwar gibt es da eine sogenannte warme Dusche, eine Wertschätzungsdusche. Im Prinzip ist alles eigentlich das Gleiche. Stell dir vor, es ist Jahresende und du hast eine kleine Weihnachtsfeier und du möchtest die Gelegenheit nutzen, dass das Team sich gegenseitig spiegelt, wie denn die Zusammenarbeit war, was man an dem anderen geschätzt hat im vergangenen Jahr und möchte vielleicht ein paar gute Wünsche für das neue Jahr mitgeben. Das ist ein toller Jahresrückblick, gleichzeitig ein Zeichen von Wertschätzung, Dankbarkeit und eben eine Motivation fürs neue Jahr. Man schürt damit Vertrauen, man schürt damit positive Emotionen und das ist genau das, was man nach einem anstrengenden Jahr braucht. Und das Lee läuft generell so ab, dass man Leute bittet, anonym 2, 3 Feedbacks zu schreiben zu 2, 3 wenigen Fragen, zum Beispiel, das bewundere ich an dir oder ich sehe in dir die Stärke XYZ, weil das habe ich an dir gesehen als, man verbindet das mit einem konkreten Beispiel und eben den Ausblick zu geben, das wünsche ich dir fürs neue Jahr. Und das müssen die Kollegen für 2, 3 Leute ausfüllen. Man sammelt es zum Beispiel in einem Umfrageformular und dann wird das zusammengeführt auf einer Karte. Und diese Karte wird dann zur Weihnachtsfeier von einer anderen Person für eine andere Person vorgelesen. Und das führt so viel strahlende, also es führt zu so viel Strahlen, zu so viel Positivität, zu viel Harmonie. Also das zu beobachten war immer ganz toll.
Ja, ich bin begeistert von dieser Idee, Anja, weil ich habe das auch eben mir so bildlich vorgestellt, wie eben diese Vergangenheit, diese Hier und Jetzt und die Zukunft verbunden ist mit dieser kleinen Intervention, kleine und doch so große mit ihrer Wirkung. Und diese Verbindung, die da geschaffen wird, ist wahrscheinlich großartig. Gab da Momente oder irgendwelche Ereignisse, die dich total überrascht haben bei solchen Events?
Also nicht wirklich überrascht, aber total gefreut hat mich die Erkenntnis, dass wir Menschen alle Emotionen haben. Und selbst wenn man ein großer, starker Mann ist, der eigentlich eher introvertiert ist, nur um ein kleines Bild zu geben, ein Entwickler, der tagtäglich vor seinen Bildschirm sitzt, programmiert und eigentlich Empathie und Menschen und miteinander sprechen, ist nicht so seins. Und dann aber zu sehen, dass er auch Gefühle hat und die kann er vielleicht nicht ausdrücken im Mündlichen, aber da kamen dann Worte aus ihm raus, die er schriftlich vorher formuliert hatte, die so emotional und so wohlwollend waren. Das hat mich sehr überrascht und gefreut. Und nicht nur mich.
Das klingt für mich ja ganz so, als wäre es möglich, mit solchen Interventionen aus der positiven Psychologie auch Veränderungen in einzelnen Menschen hervorzurufen und zu initiieren, ohne dass ich Veränderungen drüber schreibe, Veränderungsmanagement drüber schreibe, sondern indem ich einfach nur, da haben wir wieder das Wort, einen Raum eröffne, in dem Menschen auch mal andere Seiten von sich zeigen können. Das finde ich, macht nochmal so deutlich, wie wertvoll es ist, wenn wir sehr ressourcen-, also fähigkeitenorientiert unterwegs sind. Und wenn wir nach Stärken gucken, vielleicht auch nach gemeinsamen Werten gucken. Und was würdest du sagen, wenn es so um Werte in Organisationen geht? Also ich stehe manchmal vor so wunderschönen Plakaten, da stehen so unsere gemeinsamen Werte drauf. Und an meiner merkwürdigen Betonung merkt sogar auch unser Hörer und unsere Hörerin schon, so ernst meint sie das nicht, das ist ein bisschen ironisch gemeint, weil ich nämlich in Wirklichkeit oft feststelle, die Werte, die da stehen, die sind weiß ich nicht, wem auch immer aus der Feder gelaufen, aber das sind keine gemeinsamen Werte von den Menschen, die dort arbeiten. Würdest du sagen, Feelgood Management ist auch gemeinsame Werte zu entwickeln und zu etablieren?
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch eines der Basics. Wenn man Feelgood Management in eine Organisation bringen will, dass man als erstes guckt, was ist die gemeinsame Basis, wie wir miteinander arbeiten wollen. Da gibt es natürlich die strategischen Ziele, aber dann gibt es auch den Verhaltenskodex. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Und da ist es wichtig, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und diese Basis kann man definieren über gemeinsam festgelegte Werte. Indem du sie gemeinsam festlegst und sie nicht von oben kommen, kann man sich besser damit identifizieren. Was aber auch wichtig ist, ist, dass diese Werte immer und immer wieder in die tägliche Arbeit mit eingezogen werden. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich Werte irgendwo groß visuell an die Wand hängt und damit nichts macht. Wichtig ist es, dass man die immer wieder mit ins Spiel bringt. Bei Entwicklungsgesprächen, im Onboarding ist es ganz, ganz wichtig, die mitzuteilen. Und man kann damit auch ein kleines bisschen Gamification betreiben. Man kann zum Beispiel einen Award verleihen für besondere Handlungen, die dem Teamwert XYZ entsprechen. Ich weiß aus der Praxis, dass es nicht bei jedem Unternehmen so abläuft, aber das wäre der Idealfall.
Anja, und was denkst du, wann braucht das mehr als Feelgood-Angebote? In welche Situation kommt man mit Feelgood nicht mehr weiter, nur da ist noch was notwendig?
Ich denke immer, dass Feelgood Management nichts ausrichten kann, wenn in der Unternehmensführung, Organisationsführung keine klare Struktur, keine Transparenz, keine eindeutigen Prozesse da sind. Wenn man nicht gut führt, bringt es auch nichts, Feelgood Management in eine Unternehmenskultur zu implementieren. Andersrum, wenn die Geschäftsführung nicht sieht, welchen Benefit Feelgood Management bringt, kann man es auch nicht implementieren im Unternehmen.
Also das wirklich zu dieser Werte von oder als Bedürfnis von diesem Unternehmen sein, so jemanden auf den Board zu holen, oder?
Also ich finde, Strategie und Kultur gehören nebeneinander an einen Geschäftsführungstisch, weil zum einen man erfolgreich ist, wenn man von oben nach unten führt und gleichzeitig aber von unten nach oben auch führen sollte. Wisst ihr, was ich meine?
Also ich verstehe sofort, was du meinst, weil das sind ja auch so Themen, mit denen ich mich immer wieder beschäftige. Und jetzt hast du gerade so schön gesagt, Strategie und Kultur gehören zusammen an einen Tisch. Ich kenne sehr viele strategisch hervorragende Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die haben wortwörtlich ihren Laden, was Zahlen, Daten, Fakten anbelangt, richtig gut im Griff. Wenn es um Kultur geht und um Miteinander, steigen die häufiger dann auch recht schnell aus. Würdest du da sagen, die sollten sich auf jeden Fall eine Feelgood-Managerin oder einen Feelgood-Manager an ihre Seite holen? Oder kann ich als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer selbst auch Feelgood-Management betreiben, sage ich mal?
Zu deiner zweiten Frage. Ich glaube, man kann nicht alles gleichzeitig rocken. Entweder ich konzentriere mich auf mein Business oder ich konzentriere mich auf die Kultur. Deswegen als Geschäftsführung würde ich mich immer natürlich um das Unternehmen, um den Erfolg, um das Business kümmern. Wenn ich aber davon überzeugt bin, dass mir eine lebendige Unternehmenskultur zu noch mehr Unternehmenserfolg verhilft, dann hole ich mir jemanden, der sich um die Mitarbeitenden gut kümmert im Feelgood-Management. Also ich habe zum Beispiel erlebt, dass in kleinen und in mittelständischen Unternehmen es eine doppelte Spitze gab. Es gibt da die sogenannten Business Leads und die sogenannten People Leads, beide auf einer Höhe. Und die waren sehr erfolgreich wirtschaftlich gesehen. Und die haben es in meinen Augen richtig verstanden, das Unternehmen so zu führen, dass sie, also man, der wirtschaftliche Erfolg in Zahlen ist das eine. Aber wenn man nochmal ein bisschen längerfristiger denkt, wenn Mitarbeitende immer wieder kündigen und gehen, die Wiederbeschaffungspersonalkosten sind ja auch enorme Kosten. Und ist es nicht einfacher, wenn man versucht, die Mitarbeitenden als wirtschaftliches, produktives Gut zum wirtschaftlichen Erfolg eben auch mit abzuholen, mit auf die Reise zu nehmen, sie zu halten?
Ja, das wäre die einfachste aller Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Das Lustige ist, ich habe, während du das gerade gesagt hast, hatte ich plötzlich so eine Assoziation mit mir und meinem Handyvertrag. Klingt jetzt total absurd, aber erklärt sich vielleicht gleich, wie ich darauf komme.
Okay.
Ich bin schon sehr lange Kundin bei einem Anbieter für Handy, für Telekommunikation. Also habe da meinen Handyvertrag. Und erlebe es immer mal wieder, so diese klassische Telefonate. Ja, hallo, Sie sind eine langjährige Kundin, können wir Ihnen irgendwas anbieten? Dann bekomme ich irgendein profanes Angebot, was so richtig kein Angebot ist. Und wenn ich dann darauf einsteige und sage, ja, klingt erstmal ganz interessant. Allerdings noch interessanter wäre es für mich, wenn Sie mir vielleicht das und das anbieten würden, weil mir das jetzt gerade wirklich helfen würde als Kundin. Dann bekomme ich so eine absurde Antwort, immer wieder übrigens. Ja, dann kündigen Sie doch Ihren Vertrag und schließen Sie bei uns einen neuen Vertrag ab. Und dann denke ich so, ja, es ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Dann denke ich so, ihr Idioten, also Entschuldigung, dass ich es so direkt sage, aber ja, ihr Idioten, wieso schafft ihr es denn nicht, eure Kunden, und damit meine ich dann auch übertragen die Mitarbeitenden, an euch wirklich zu binden, anstatt zu sagen, naja, mach doch einen neuen Vertrag, mit der Gefahr, dass ich dann natürlich anfange, auch andere Anbieter zu Rate zu ziehen und zu vergleichen und vielleicht am Ende feststelle, ein anderer Anbieter ist viel attraktiver für mich. Heißt übertragen, ein anderer Arbeitgeber ist viel attraktiver für mich. Und da tun doch Unternehmen einfach nur gut daran, wenn sie wirklich daran arbeiten, eine gute Kultur herzustellen, die mich dazu animiert, dort auch zu bleiben. Und das verstehe ich so, dass du sagst, ja, mit einem Feelgood-Management, also wo ich People-Leading betreibe, kann ich das ja am Ende erreichen.
Genau so ist es. Kannst die Mitarbeiter eben nicht nur an dein Unternehmen binden, sondern du kannst sie motivieren. Die Krankenrate sinkt automatisch, Fluktuationsrate sinkt automatisch und Leute machen einfach nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern sie gucken über den Tellerrand. Die bleiben vielleicht auch länger, weil sie eine Idee haben, die so gut ist, die sie unbedingt mit einbringen wollen. weil ihnen die Arbeit Spaß macht.
Da sind die engagierter und fühlen sich wohler, ne?
Ja.
Ja. Und was denkst du, Anja, was brauchen die Unternehmen vorher zu wissen, wenn die sich entscheiden, so jemanden zu holen wie dich, so eine Unterstützung zu beschaffen?
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Ja. Was sollen die Unternehmen unbedingt beachten, bevor die so einen Feel-Good-Manager einstellen oder beschäftigen?
Also es gibt zwei Dinge zu beachten. Und das ist der erste, ist der allerwichtigste Punkt. Die Geschäftsführung muss zu 100% hinter der Haltung und dem Erfolg von Feel Good Management stehen. Wenn das nur eingekauft wird, um die Mitarbeitenden zu bespaßen, in Anführungsstrichen, wenn es eben mit diesem Klischee behaftet ist, na ja, ein Feelgood Manager, der sorgt halt dafür, dass die Stimmung gut ist, sie oder er macht mal ein paar Team-Events und sorgt für gutes Obst und für guten Kaffee. Na, das ist die falsche Einstellung. Die Geschäftsführung muss komplett hinter der Feelgood Managerin oder dem Feelgood Manager stehen. Und zweite Sache, die sehr wichtig ist zu wissen, ist, dass es etwas ist, was langfristig funktioniert. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist etwas, das sich entwickelt und was immer wieder Pflege bedarf. Es ist viel Kommunikation, es ist viel Transparenz, es ist viel Miteinander fördern. Wenn eine Geschäftsführung, nur mal so ein Negativbeispiel, um euch das zu geben, wenn eine Geschäftsführung denkt, ja, die Leute, die sollen arbeiten, die sollen abliefern, Zahlen, Daten, Fakten, das ist alles, was zählt, das funktioniert nicht mit Feel Good Management. Im Feel Good Management macht man öfter mal eine Pause, kommt zusammen, findet Zeit für ein Training, für ein gemeinsames Frühstück oder Mittagessen mit dem Team, um die Teamverbindung zu stärken, um die Motivation zu erhöhen, um Ideen, um Innovation zu fördern. Und das kostet auf den ersten Blick natürlich Zeit und Geld. Aber langfristig gesehen, ist es die richtige Entscheidung?
Ich habe jetzt gerade einen Gedanke, weil immer wieder, ne, wie du erzählst, eben wie viele Aufgaben überhaupt so ein Feel-Good-Manager hat, da ist jetzt eine Frage entstanden, weil das weiß ich wirklich nicht. Hat Feel-Good-Manager auch Mitarbeiter zur Verfügung, die sozusagen Multiplikatoren für den Feel-Good-Manager sind, oder macht er alles alleine? Weil ich sehe, egal wie gut sich so viel gut Manager gibt und um sich alles kümmert, dann irgendwann, wenn der nicht gut auf sich achtet, kann der, also steht er auch in Gefahr, dass der ausbrennt. Also ist das üblich, dass so viel gut Manager auch ein Team hat, die nur für viel gut Faktor in Unternehmen steht, oder ist das wirklich One-Person-Orchester?
Generell kann es jedes Unternehmen so handeln, wie es möchte. Ich habe ja sehr lange in einem großen Konzern gearbeitet, war da alleine für ein Team von 40 Personen verantwortlich, hatte aber mein Sparring mit anderen Abteilungen, die ebenso viel Good Management für ihr Team gemacht haben. Und ich sage ganz ehrlich, du bist normalerweise als Feel Good Manager allein, du bist eine Einzelkämpferin, ein Einhorn, sage ich manchmal ganz liebevoll. Du brauchst aber trotzdem dein Sparring und deine Unterstützung. Und in erster Linie ist das die Geschäftsführung an sich. Und du hast aber eben auch immer wieder Sparring in andere Abteilungen. Du arbeitest eng mit der Personalabteilung zum Beispiel zusammen. Oder wenn das Unternehmen groß genug ist, auch mit der Gesundheitsabteilung.
Okay, danke schön für diese Klarstellung, weil das war mir eben sehr viel von Tragen schon selbst, ne? Für eine Person so grundsätzlich.
Mal angenommen, jemand sitzt jetzt da oder vielleicht hört es auch jemand im Gehen unseren Podcast und denkt sich, ja, das ist jetzt genau das, wo ich Bock drauf hätte. Kann man viel gut Management lernen und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um viel gut Managerin oder Manager zu werden?
Es gibt mittlerweile in Deutschland oder im Dachraum Österreich, Schweiz, Deutschland gibt es viele gute Ausbildungsanbieter für Feelgood Management. Da kann man einfach mal googeln. In seiner eigenen Region gibt es sicherlich eine IHK, die zum Beispiel die Ausbildung zum Feelgood Manager anbietet, aber es gibt auch schon sehr gute private Ausbildungsanbieter. In Österreich kenne ich ein sehr gutes Institut. In Deutschland kenne ich auch ein sehr schönes im Rhein-Main-Gebiet. So. Die Grundvoraussetzungen sind eigentlich relativ einfach. Also man sollte vielleicht vorher eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen haben. Und ansonsten muss man eigentlich nur Menschen mögen. Ist so.
Also, ja. Ich lache deswegen, weil Menschen mögen ist ja manchmal genau die Herausforderung, der wir uns gegenüber sehen. Seien wir doch mal ehrlich, hier so unter uns, das kennen wir alle drei, diese Momente, wo auch wir denken, naja, morgen mag ich Menschen wieder. Deswegen musste ich jetzt gerade eben lachen, man muss nur Menschen mögen. Ich glaube, das ist eine große Voraussetzung, weil sie ganz viel ja auch Haltung beinhaltet. Da schließt sich für mich so eine Frage an dich persönlich nochmal an, liebe Anja. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, also ne, stellen wir uns mal vor, du kannst dir heute alles wünschen, was du willst, hier Genie in the Bottle. Was würdest du dir denn wünschen in diesem Jahr, in Organisationen bezüglich Unternehmenskultur passieren sollte?
Oh, wie viel Zeit habe ich zur Beantwortung der Frage?
Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.
Ich beobachte natürlich, was gerade so am deutschen, aber auch weltweit am Arbeitsmarkt passiert, was gesellschaftlich passiert, politisch passiert. Ich sehe, dass viele Unternehmen gerade pleite gehen oder kurz vor der Insolvenz stehen. Ich sehe ganz viel Sparen, ganz viel Druck. Man hat so das Gefühl, man ist wieder in den 80ern zurück, wo Kontrolle statt Vertrauen in Unternehmen eingezogen ist, wo Freundlichkeit abhanden gekommen ist und stattdessen die Peitsche zurückgekommen ist. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass man erkennt, dass das die falsche Führungstaktik ist. Es sei denn, man möchte sein Unternehmen verlieren. Oder man möchte auf natürlichem Wege Personal abbauen. Ich wünsche mir also stattdessen, dass sich wieder daran erinnert wird, dass Freundlichkeit, Vertrauen, Menschlichkeit wieder einkehren in Unternehmen. Und ich glaube, es ist fatal zu denken, naja, wir können unsere Mitarbeitenden durch die KI ersetzen. Es wird nur zu einem gewissen Teil möglich sein. Die KI kann natürlich bestimmte Prozesse und Abläufe sehr viel vereinfachen. Aber ich glaube, Menschen sind immer noch das wertvollste Gut in Unternehmen.
Das ist ein sehr schönes so Schlusswort, oder, Melanie? Was denkst du?
Ja, weil, also, wenn ich jetzt sage, genau das wünsche ich mir auch, dann sind wir ja schon mal zu zweit. Vielleicht entsteht daraus ja eine weltweite Bewegung. Also zwei Stimmen haben wir schon mal. Marjana, was sagst du? Bist du auch
Natürlich,
dabei?
also ich bin auch dabei, natürlich. Da sind wir schon zu dritt.
So.
Ja.
Ich glaube, zu dritt ist man schon eine Gruppe. Das heißt, wir sind jetzt schon mal eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und ich finde, es ist ein absolut passendes Schlusswort oder ein Schlusswunsch
Ja.
von dir, liebe Anja. Von daher vielen, vielen lieben Dank für deinen Besuch in unserem Podcast. Und ich bin gespannt, wie viele Feel-Good-Managerinnen und Manager sich jetzt dann aufgrund dieser Podcast-Folge melden, um auch mal zu erzählen, wie so ihr Alltag aussieht.
Da bin ich auch sehr neugierig, liebe Anja. Vielen lieben Dank für diesen Einblick, für deinen Weg auch. Das hast du so schön beschrieben. Und ja, wir lassen uns die Wünsche einfach, mögen die Wünsche in Erfüllung gehen, die wir haben, ne?
Ja, vielen lieben Dank. Und ich wollte auch noch mal sagen an alle Hörerinnen und Hörer, wer noch mehr Interesse hat zu Feelgood Management, wie man das implementieren kann bei sich in der Arbeit, vielleicht sich selbst in diese Rolle begeben kann, der kann gerne jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin auf LinkedIn zu finden. Und mit Sicherheit werden Melanie und Marjana auch meine Kontaktdaten mit unter den Podcast in die Notizen schreiben. Ganz lieben Dank, dass ihr mich heute in eurem Podcast hattet. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich sehr, wenn ich euch bald persönlich wiedersehe.
Wir freuen uns auch, liebe Anja.
Absolut.
Also machen wir jetzt, wie immer,
Die Klappe
Klappe zu.
zu. Und das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.
Tschüss.